Meine Damen und Herren, tja, sind Sie sich über Folgendes klar? Vor Ihnen steht ein Sterbender. Und vor mir sitzen lauter Sterbende. Ja, da ist es schon angezeigt, dass wir uns mit dieser Frage nach Tod und Ewigkeit beschäftigen. Lassen Sie mich wieder einige Leitsätze benutzen. Erster Leitsatz. Das Wissen um ein Leben nach dem Tode gehört zum Urwissen, zur Urgewissheit der Menschen. In welcher Weise sich man das jeweils vorstellt, das Leben nach dem Tode, ist nicht entscheidend, sondern die Tatsache als solche, die ist entscheidend. Wir alle kennen die Pyramiden in Ägypten. Das waren Totenkammern für die Könige, Pharaonen. Die Ägypter legten in die Gräber ihrer verewigten Verstorbenen Spezerei hinein, damit sie auch in jener anderen Welt nicht zu hungern brauchen. Meine Pferden, gehen Sie hin, wohin Sie wollen. Die alten Germanen, unsere Vorfahren, wussten um ein Leben nach dem Tode. Die alten Griechen wussten darum. In den indianischen Urvölkern da, am Amazonas, sie wissen um mein Leben nach dem Tode. In Indien, ich bin ja, sozusagen durch ganz Indien gereist, ist mir keiner begegnet, der nicht wüsste, es gibt ein Leben nach dem Tode. Schauen Sie nur bei uns, im welken Europa, in diesem Europa mit einem materialistischen Lebensstil weithin, glauben etliche, mit dem Sargdeckel drauf wäre alles Schluss, alles zu Ende. Oh nein. Oh nein, so primitiv liegen die Dinge nun doch nicht. Nein. Du bist zur Ewigkeit geboren und zu Hören bestimmt. Jetzt sage ich Ihnen einen ganz wichtigen, eine wichtige Tatsache. Sie lautet, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, bestätigen alle klinisch Toten. Das war der Satz. Klinisch Tote sind Menschen, die praktisch tot sind und tot geblieben wären, wenn zum Beispiel das bereits stillstehende Herz nicht durch einen Eingriff oder Schock wieder zum Schlagen gebracht worden wäre. Und diese klinisch Toten, die dann wieder zurückgerufen wurden, die hat man alle untersucht, alle befragt. Ausnahmslos sagen alle, es ging weiter. Gibt Ihnen das nicht zu denken? Darauf gründet unser Wissen, unsere Gewissheit von einem Leben nach dem Tode nicht. Nein, darauf nicht. Aber dieser Hinweis, der soll uns doch zum Nachdenken veranlassen. Meine verehrten Freunde, wir gehen gleich sofort einen Schritt weiter. Zweiter Leitsatz des heutigen Abends. Es gibt ein Leben nach dem Tode, weil es Gott gibt, weil Gott es so geordnet hat und weil die Gerechtigkeit es gebietet. Meine verehrten Freunde, schauen Sie, wenn es einen Gott gibt, und es gibt ja einen, dann kann doch nicht einfach brutales Unrecht und nackte Gewalt und schlemmerisches Prassen und Huren hier auf dieser unserer Welt das letzte Wort behalten. Und darum muss es ein Leben nach dem Tode geben. Oder es gibt keinen Gott, es gibt keine letzte Gerechtigkeit. Nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott. Nehmen wir das mal an, nicht? Entschuldigung. Warum haben Sie denn eigentlich den lästigen Rufer in sich? Ich meine, Ihr Gewissen. Entschuldigung, wenn es doch kein Leben nach dem Tode gibt, bitte setzen Sie sich durch, brutal boxen Sie nieder. Jemand hat gesagt, mach dir das Leben schön, kein Jenseits gibt, kein Wiedersehen. Fühlen Sie sich wohl bei dem Gedanken? Nein. Daran können Sie es ja selber erkennen. Wenn es einen lebendigen Gott gibt und es gibt einen, und wenn es die Sehnsucht gibt nach Gerechtigkeit und es gibt sie, und wenn es die Stimme des Gewissens gibt und es gibt sie, dann, ich sage noch einmal, dann kann unmöglich mit der Bretterkiste und dem Sargdeckel Schluss mit ihnen sein. Dann ist dieses Leben nur eine Vorbereitung, nur ein Vorspiel für die lange, lange Ewigkeit. Und so stehen wir nun und gehen einen Schritt weiter vor einer ganz entscheidend wichtigen Frage. Diese Frage soll den dritten Leitsatz bilden. Wo werden Sie persönlich Ihre Ewigkeit verbringen? Geben Sie nicht eher Ruhe, bis dass Sie auf diese Frage eine klare Antwort, eine klare Gewissheit haben. Die Bibel sagt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, Ihr Gericht, mein Gericht. Die Bibel sagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nämlich ohne Jesus Christus, ohne seinen Beistand, ohne Vergebung der Sünden. Da sagt die Heilige Schrift, das ist schrecklich. Der bekannte württembergische Erweckungsprediger, der Hofacker heißt er, der hat gesagt, lieber möchte ich ein Pferd sein, das man an seinem Karren zu Tode schindet, als ein Mensch, der im Tode keinen Heiland hat. Ja, meine Freunde, nach Ihrem Tode, nach meinem Tode, kommt das Gericht. Nicht ein Gericht von Menschen, sondern Gottes Gericht. Und auf tausend könnten wir nicht eins antworten. Und zur Hölle müssten wir alle fahren, wenn Christus nicht gekommen wäre. Denn das wartet nach dem Tode auf den Menschen, die Christus einfach ablehnen, ihn nicht wollen. Wie wollen sie dann in der Ewigkeit vor dem Richterthrone Gottes bestehen, ohne den Beistand, ohne den Rechtsanwalt Jesus? Wo ist dein Leben nach dem Tode? Hören Sie. Dein Leben nach dem Tode ist dort, wo du vor deinem Tode gestanden hast. Entweder in der Gottesnähe, in der Christusnachfolge oder in der freiwillig gewählten Gotteswerke. Wie dein Leben, so deine Ewigkeit. Das ist auch völlig logisch und völlig gerecht. Hey, bitte. Nicht Gott schließt den Menschen von seinem Reich aus, sondern der Mensch schließt sich selber aus. Und zwar dann, wenn er den Schöpferanspruch Gottes, wenn er den Erlöseranspruch Jesu Christi ablehnt, abweist. Wenn dann der Tod kommt, ja Entschuldigung, dann kann dir Gott doch nicht seinen Himmel aufzwingen. Himmel bedeutet nämlich gar nichts anderes als sein bei Gott. Ja, und das will doch der gottgleichgültige Mensch nicht. Ach, Entschuldigung. Das ist ja gerade der Selbstbetrug, in dem er lebt. Dass er während seiner gesunden Erdentage meint, er brauchte Jesus Christus nicht. Und wenn es dann darauf ankommt, ja, dann steht er im Regen und dann merkt er's. Also, wie dein Leben, so deine Ewigkeit, mit oder ohne Jesus Christus. Wir haben es jetzt gesehen, es gibt ein Leben nach dem Tode. Davon zeugt die Urgewissheit aller Menschen. Davon zeugt Gottes Wort, was das Entscheidende ist. Davon zeugt dein und mein Gewissen. Und gehen wir wieder einen Schritt weiter. Vierter Leitsatz. Frage, auch eine Frage. Was hat Jesus Christus mit dem Leben nach dem Tode zu tun? Auf diese Frage muss ich eine dreifache Antwort geben. In aller Kürze, ich muss alles ganz, ganz kurz sagen. Also, meine Freunde, die Heiden, die hatten und die haben eine Ahnung. Ich sagte wohl schon, sie haben eine Gewissheit, das haben sie. Aber sie haben kein Wissen über die jenseitige Welt. Anders bei Christus. Er kommt nämlich aus der jenseitigen Welt. Und darum ist er ein Kronzeuge für die Ewigkeit. Und dadurch ist er die Antwort auf diese Fragen der Menschheit. Was hat Jesus mit dem Leben nach dem Tode zu tun? Schauen Sie, er ist aus dem Jenseits, aus der Ewigkeit gekommen. Er hat den Tod erlitten, aber er ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Schaut, und dadurch ist uns Jesus Christus Bürger unterfand, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Noch einmal, denn er hat den Tod erlitten, ist auferstanden und lebt. Das Dritte, was hat Jesus mit dem Leben nach dem Tode zu tun? Hören Sie bitte. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um der Sünde willen. Ungerechtigkeit, Lug, Trug. Gott nicht ernst nehmen, die Bibel verstauben lassen und sich von Gott und von Jesus Christus losreißen, ihn als den Sünder Heiland ablehnen. Dieses und vieles andere ist Sünde. Sünde aber ist etwas, was uns schuldig macht. Sünde trennt uns von Gott. Sünde bedeutet ein Leben, eine Ewigkeit, hat zur Folge ein Leben, eine Ewigkeit ohne Gott. Jesus, jetzt sind wir wieder bei Jesus. Jesus ist deshalb in diese unsere Welt gekommen, um uns die von Gott trennende Sünde zu vergeben. Darum starb er eigens am Kreuz auf Golgatha. Und jetzt kommt es darauf an, dass du mit den Händen des Glaubens dieses von Jesus Christus geschaffene Erlösungswerk in dein Leben hineinnimmst. Und so sagt Gottes Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle in dieser großen Zelthalle und darüber hinaus, auf dass alle, und jetzt kommt die Einschränkung, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit ihm, meine Freunde, Jesus Christus stellt Sie und mich in eine radikale Entscheidung. Für oder wider ihn. Diese Entscheidung bedingt folgerichtigerweise einen doppelten Lebensausgang. Entweder mit ihm zum Leben, der er ja das Leben ist, oder gegen ihn in die freiwillig gewählte Gottesferne. Meine Freunde, vielleicht sind das die wichtigsten Sätze, ich weiß es nicht. An Jesus Christus entscheidet sich deine Zeit und Ewigkeit. Der Mensch hat die entsetzliche Mächtigkeit, Nein sagen zu können gegen den lebendigen Gott. Und damit hat er die Möglichkeit, die eigentliche Sinnbestimmung seines Lebens zu verfehlen. Und jetzt frage ich Sie, möchten Sie die Sinnbestimmung Ihres Lebens verfehlen?
Ich nicht, Sie auch nicht.
Schauen Sie, und es ist nicht die Frage, ob Sie katholisch sind oder evangelisch. Ich sehe einen werten Konfrater hier aus unserer katholischen Kirche unter uns. Wir sind eins, wir sind total eins. Wenn es um diese letzten Fragen geht, um Tod und Ewigkeit, Jesus Christus,
ja.
Darum möge sich jeder von uns rufen lassen. Wir gehen wieder einen Schritt weiter. Sechster Leitsatz. Frage, wieder eine Frage. Sagen Sie mal, wann beginnt denn das Leben nach dem Tode? Meine verehrten Freunde, Ihr Leben nach dem Tode beginnt dann, wenn Sie für dieses irdische Leben Ihre Augen geschlossen haben. Schriftzeugnis. Jesus, er sagt zum Schäcker am Kreuz, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der Apostel Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um zu vermodern da unten, 2 Meter unter der Erde, um bei Christo zu sein. Meine verehrten Freunde, wenn ich nun morgen nach Hause fahre, bin nur kurz zu Hause, nächsten Sonntag um diese Zeit bin ich in Zürich. Meine verehrten Freunde, wir haben auf das Grab unseres Vaters schreiben lassen, wir Kinder, und daneben liegt nur noch unsere Mutter. Das königliche Wort von Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da leben und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Meine verehrten Freunde, was ist das Ergebnis? Wer der Heiligen Schrift keine Gewalt antut, der steht im Licht der großen Wahrheit, die da lautet, wie es die Bibel sagt, unsere Toten leben. Und zwar in der jenseitigen Welt. Und es gibt doch ein Jenseits. Sie leben im Totenreich. Sie leben in der Ewigkeit. Jawohl, deine entschlafenen Angehörigen, sie leben. Die ihr hinauswallt zum Gottesacker oder die ihr Frauen, die um einen eurer Männer trauert, der in diesem entsetzlichen Weltkrieg zu Tode gekommen ist, sie leben. Das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus zeigt uns ebenfalls, dass es weitergeht, wenn wir die Augen schließen. Sechster Leitsatz. Jetzt kommt etwas, na, das Wort interessant ist nicht das Richtige. Meine Freunde, auch der Spiritismus weiß, dass unsere Toten leben. Spiritismus ist Totenbefragung. Die Heilige Schrift verbietet mit ausdrücklichen Worten den Verkehr mit den Abgeschiedenen und sagt, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der die Toten frage. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. Einmal haben wir dafür auch ein Beispiel in der Heiligen Schrift. Der König Saul, er geht zur Spiritistin von Endor. Er bittet, dass sie doch den Geist des verstorbenen Propheten Samuel rufen möchte. Sie tut das. Der Geist erscheint, berichtet die Heilige Schrift. Aber nur, um dem Saul das Strafgericht Gottes anzukündigen. Meine Freunde, der Umgang mit dem Spiritismus ist äußerst gefährlich. Sehr leicht gerät man durch ihn in den Einfluss dämonisch-teuflischer Kräfte. Da ist eine 70-jährige Frau. Sie war bis vor kurzem eine treue Kirchgängerin und darüber hinaus 40-jähriges Mitglied einer lebendigen Gemeinschaft, so wie hier in Kitzingen an Ort. Und alle, die sie kennen, bescheinigen ihr, ja, das ist eine treue, lebendige Christin. Und mit der ist eine völlige Veränderung geschehen. Sie klagt über Selbstmordgedanken, hat einen Widerwillen und dem Gebet gegenüber, dem Lesen der Heiligen Schrift gegenüber. Was ist los? Sie hatte ihren Mann verloren. Ihr Mann war ein Trinker. Sie liebte ihn trotzdem und war um sein Seelenheil bekümmert. Sie bat Gott, er möge ihr doch ihren Mann erscheinen lassen. Das geschah nicht. Da gerät sie an eine Spiritistin, weiß aber nicht, dass es eine Spiritistin ist. Da sagt die Spiritistin zu ihr, kommen Sie zu mir, ich kann Ihnen helfen. Die Witwe kommt, die Spiritistin wendet fromme Zeremonien vor, aufpassen, das tun sie sehr oft. Weiße Magie nennt man das, unter anderem, ein Teil davon. Dann wird eine Wand ihres Zimmers hell erleuchtet, sie ruft den Geist des abgeschiedenen Mannes, die Frau sieht in dem Lichtkegel ihren Mann auf sie zukommen. Sie erschrickt bis ins Innerste, sie verzichtet darauf, aufgrund dieses schrecklichen Gesichtes ihres Mannes, je ihren Mann wiederzusehen. Die Witwe sagt aus, dass sie seit dieser spiritistischen Sitzung von dem Widerwillen, dem Wort Gottes gegenüber und von Selbstmordgedanken geplagt sei. Daran kann jedermann von Ihnen erkennen, wie äußerst gefährlich der Umgang mit dem Spiritismus ist. Zum Spiritismus als Totenbefragung muss ich noch Folgendes hinzufügen. Viel mehr Menschen, als wir annehmen, haben sich mit diesem unheimlichen Gebiet eingelassen und befinden sich in spiritistischer Verstrickung. Entschuldigung, gehören Sie vielleicht auch zu denen? Dann rate ich Ihnen ganz dringend, bekennen Sie vor Jesus und möglichst vor einem gläubigen Menschen Ihres Vertrauens diese schwere Sünde. Jesus kann Ihnen Vergebung schenken und kann Sie völlig frei machen. Spiritismus ist darum Sünde, weil Gott ihn verboten hat. Weil der Mensch auf Hintertreppen in das Reich der Toten hineinschauen und hineinwirken will. Und das steht ihm nicht zu. Wir gehen einen Schritt weiter. Siebter Leitsatz. Es gibt auch Kundgaben aus der jenseitigen Welt, die mit Spiritismus absolut nichts zu tun haben. Meine verehrten Freunde, also da könnte ich Ihnen nun, ich übertreibe nicht, stundenlang von sagen, ich habe Sie ja hingewiesen auch auf dieses Buch, es gibt doch ein Jenseits. Vielleicht, dass ich jetzt nur eins so herausgreife. Da unten in Elsass lebte der bekannte Pfarrer Oberlin. Seine Frau war ihm durch den Tod genommen. Dann erscheint ihm und anderen, das ist dabei wichtig, und auch gemeinsamen, also mehreren, seine Frau. Sagt ihm und anderen private und öffentliche Dinge voraus, die alle sich ereignen, alle eintreten. Oder es gibt ein Buch von Martensen Larsen, an der Schwelle des Todes. Da ist ein Pastor da oben in Rostock. Seine Frau wird ihm durch den Tod genommen. Im Wochenbett. Nun bringt der Pastor dieses neugeborene Töchterchen nach Hamburg zu Verwandten, weil da oben eine Epidemie herrscht. Nach ungefähr 2 Monaten klingt diese Epidemie ab. Oder ist zu Ende, da will der Pastor sein Töchterchen von Hamburg zurückholen. In dem Augenblick, wo er das aufbrechen will, öffnet sich seine Studierstube, herein tritt seine Frau. Auf ihrem Arm trägt sie das Töchterchen. Seine Frau spricht mit ihm. Dann werden beide seinen Blicken entzogen. Nach ungefähr 2 Tagen klopft es an seiner Tür. Hereintritt ein Verwandter aus Hamburg. Der fängt umständlich an zu stottern. Also weißt du, das musst du so richtig verstehen. Ich weiß bereits alles. Vor 1,5 Tagen bei euch in Hamburg ist mein Töchterchen verstorben. Ja, Entschuldigung, woher weißt du das denn? Ich komme doch gerade erst, um dir Bescheid zu sagen, Nachricht zu bringen. Antwort: Man kann so etwas auch auf anderem Wege erfahren, als auf dem Weg über die Eisenbahn und Postkutsche. Meine Freunde, diejenigen, die da meinen, sie hätten so einen großen und gescheiten Kopf und deswegen meinen, dieses alles wäre Humbug, denen kann ich nur sagen, sie haben sich nicht ernsthaft mit diesen Fragen beschäftigt. Sie befinden sich auf einem ganz gefährlichen Holzweg. Wir gehen wieder einen Schritt weiter. 8. Leitsatz. Frage, die uns auch alle bewegt. Wird es drüben ein Wiedererkennen geben? Diese Frage dürfen wir von der Schrift her mit Ja beantworten. Denn Verklärung, Matthäus 17, müssen Sie zu Hause mal lesen. Matthäus 17. Jesus erscheinen, Mose und Elia, einige Jünger sind dabei. Und die erkennen Mose und Elia. Obwohl sie sie noch nicht gesehen haben. Ein Zeichen dafür, dass in jener anderen Welt die Schranken des Unbekanntseins gefallen sein werden. Es gibt also von der Schrift her ein Wiedererkennen und Wiedersehen. 9. Leitsatz. Wir tun gut, wenn wir die Zeugnisse Sterbender ernst nehmen. Und nun möchte ich Sie einladen, im Geiste mit mir zu gehen in das ein und das andere Sterbezimmer. Wir stehen im Geiste am Sterbebett des bekannten Christoph Blumert da aus eurem Nachbarland Württemberg. Und als Gott ihn heimrief, da sagte er mit leuchtendem Auge und mit zum Himmel ausgestreckten Arm: Es bricht herein, es bricht herein, Halleluja! Und dann kamen wiederholt die Worte über seine Lippen: Herrlichkeit, Freude. Und ich denke an den bekannten Freund Goethes, Stilling, Jung Stilling, stammt da oben aus dem Siegerland, aus meiner westfälischen Heimat. Arzt, einer, der die ersten Star-Operationen durchgeführt hat, ein entschiedener Christ. Und auch er kommt zum Sterben, wie wir alle mal zum Sterben kommen. Und dann sagt er zu den Umstehenden: Herr, nimm mich auf in die ewigen Hütten, fort, ich habe euch alle so lieb und doch wird mir die Trennung so leicht. Meine verehrten Freunde, mein Vater hat es uns Kindern oft erzählt. Ein lieber Onkel von ihm, er liegt auf seinem Toten, also auf seinem Sterbelager. Und dann sind es die letzten Worte dieses sterbenden Onkels: Stille, Stille, Jesus kommt. Und dann ging ein Leuchten über sein Gesicht und er war bei Jesus. Meine Freunde, mein lieber seliger Vater ist ja nun schon in der Ewigkeit. Ich komme aus dem Gottesdienst nach Hause. Am Bett stehen zwei Älteste unserer Gemeinde, meine Mutter, meine Schwester und ich. Mein Vater konnte nicht mehr so gut hören und gut sehen gegen Ende. Und er sagt auf einmal mitten in unserer Unterhaltung, durch die ganze Erde möchte ich rufen, zu den Wolken bis hin zu den Sternen. Ich glaube nicht, ich weiß, so macht er, ich weiß, er ist mein. Meine Freunde, das vergisst dein Sohn niemals. Ein anderes Mal komme ich nach Hause, mein Vater hat einen kleinen Schlaganfall bekommen, aber es ging noch gut. Da war ich ganz mit ihm alleine. Ich denke, jetzt fragst du ihn, wenn man vor den Toren der Ewigkeit steht, macht man sich ja nichts vor, ne? Ich sag zu ihm, Papa, weißt du auch, wohin die Reise geht? Darauf mein Vater, die Reise geht nach Hause. Haben Sie es gehört? Auch das vergisst dein Sohn niemals. Die Reise geht nach Hause. Und er fügte noch hinzu, ich möchte Jesus sehen. Meine verehrten Freunde, aber damit Sie nicht meinen, das wären nur so alte Leute. Hier in meiner Hand halte ich einen Brief. Da schreibt ein Vater, der seine drei Söhne verloren hat, den dritten mit 20 Jahren an Schrumpfnieren. Er erzählt von dem Tod und dem Heimgang seines Sohnes. Er hatte Schrumpfnieren. Papa, warum hilft mir denn der Heiland nicht? Da wusste er, sein Sohn ist in Anfechtung. Und da betet er, Gott möge doch eine Schutzmauer um das Bett seines Sohnes errichten. Und dann schreibt der Vater weiter, von da ab war nur noch das Ausstrecken nach droben in ihm. Herr Jesus, komme bald und hole mich heim. Betete er nun immer öfter. Ich bin ganz glücklich, ganz getrost. Ich habe keine Angst mehr. Der Vater schreibt, es war ergreifend, diese Zuversicht zu sehen, umso mehr, als er sich bei völlig wachen Sinnen befand. Und nun in der Nacht gegen 2 Uhr, da ist er heimgegangen. Und er sagte, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich noch ein so schönes Leben gehabt habe und nun ich an dich glauben durfte. Und jetzt freue ich mich auf den Himmel. Wer bleibt bei solchen Worten unbewegt, der hätte kein Herz im Leibe. Entweder sind das dumme Geschichten oder sie sind mit Blut getränkt. Meine verehrten Freunde, da war hier in unserer Zelthalle, ich höre ein junges Mädchen von 22 Jahren aus der DDR, wer da? 22 Jahre, wo gibt's denn sowas? Dann spreche ich mit diesem Mädchen. Tuberkulose, Todeskandidat, deswegen durfte sie reisen. Dann sagte sie wörtlich zu mir, die Ärzte haben mich aufgegeben. Aber der Herr Jesus nicht. Sie meinte das so im letzten Sinne, nicht? Und dann sagte ich zu ihr, Eva, sind Sie im Blick auf Ihre Ewigkeit ganz getröstet? Auf diese letzte Möglichkeit, habe ich versprochen, im Blick auf die letzte Möglichkeit, sagte ich. Da sagte sie, ja. Ganz getrost, ganz gewiss. Und fügte hinzu, das kommt aber nicht von mir, das schenkt mir der Herr Jesus.
Noch einmal frage ich Sie, sind das billige Erzählchen? Meine Freunde, deswegen frage ich Sie, weil hier Herzblut hintersteht, wo würden Sie sein als junger Mensch, wenn Sie jetzt da als 22-Jährige im Sarge lägen, als 20-Jährige wie dieser Junge und als 22-Jähriges wie dieses Mädchen? Meine Freunde, wir wollen das Zeugnis Sterbender ernst nehmen. Das gilt nun auch im Blick auf diejenigen, die ohne Jesus Christus in die Ewigkeit gehen. Wir alle kennen den bekannten Lenin, den sogenannten größten Helden des Materialismus. Aus amtlicher Quelle wissen wir über sein Ende Folgendes. Es heißt wörtlich, er flehte um Gnade und bat um Verzeihung aus tiefer Angst vor der Gerechtigkeit, die ihm widerfahren wird. Es heißt, sein Sterben ist erschütternd. Ja, meine Freunde, augenblicklich läutet die Glocke. Einmal wird es der letzte Klang sein, den man dir läutet und mir läutet. Und wohl dir, wenn dich dann dein Nachen am jenseitigen Ufer empfängt. Wohl dir, wenn du eine ewige Heimat hast im Reiche unseres hochgelobten Herrn. Und darum bitte, du kannst wohl ohne Jesus leben. Du kannst aber nicht ohne Jesus getrost und zuversichtlich sterben. Genau darauf aber kommt es an. Und darum lass dich rufen in die Nachfolge dessen, der dem Tode die Macht genommen hat. Lass dich rufen, wie sich einst der Dichter Heinrich Heine rufen ließ. Früher, da war er ein Spötter. Da hat er gesagt, nur mir kein Kreuz aufs Grab gesetzt. Sei's aus Holz, sei's aus Eisen oder Stein. Und dann hat er auf einem langen Krankenlager hinten in Paris eine Bekehrung erlebt. Eine Bekehrung ist eine, wir haben an einem Abend darüber gesprochen, ist eine bewusste, willentliche Hinwendung zu Jesus Christus. Das ist eine Bekehrung. Keine Zauberei, eine Hinwendung. Und dann, meine Freunde, dann hat er da so etwas geschrieben. Ein Bekenntnis da hinten auf seinem Krankenlager. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Feuer den Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zurückgekehrt zu Gott wie der verlorene Sohn. Und ich denke, währenddessen die Glocken läuten, auch an unseren von uns allen verehrten Primas der katholischen Kirche in Rom, Kardinal Wyszynski. Auch seine Glocken werden ihn empfangen am jenseitigen Ufer. Und ich habe heute Morgen in der Predigt gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich da war, klein, also ist ja egal, nicht? Also irgendwo war ich so außerhalb. Da habe ich gesagt, er ist jetzt im Himmel bei seinem Herrn. Und aus dieser Zeit, jetzt sind wir wieder bei Heinrich Heine, da hat er auch ein Gedicht uns überliefert. Jetzt muss ich ein Wort zur Erklärung sagen. Leier, das muss ich erst erklären, was alle wissen. Leier ist ein Musikinstrument ähnlich einer Harfe. Gleichzeitig ist die Leier ein Sinnbild für die Dichtkunst. Nun hören Sie. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zu böser Feier bewegt war von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sank. O Herr, ich knie nieder, vergib mir meine Liebe. So manches Herz hab ich betört, des ewigen Lebens Glück zerstört, gebeugten Hauptes ruf ich wieder, o Herr, vergib mir meine Lieder. Heute Abend wollen wir uns noch einmal die Freimütigkeit nehmen lassen, sie einfach zu bitten, ihm die große Chance zu geben, sich für Jesus Christus entscheiden zu können, auch in der Weise, dass sie es vor sich selbst bekennen, vor sich selbst. Ich werde Sie bitten, kommen Sie doch, wie wir das da an einem Abend gemacht haben, kommen Sie doch hier nach vorne, dass ich mit Ihnen bete, dass ich Ihnen etwas zu lesen gebe, dass wir Ihnen diese Nadel hier schenken, diese rote Anstecknadel, Jesus lebt. Und vor allen Dingen, dass sie damit ernst machen, mit diesem Ruf in die Nachfolge Jesu. Einfach auch deswegen ernst machen, damit sie ihre Ewigkeit nicht verscherzen und verloren gehen, sondern bei Jesus sind. Alles kommt für dich darauf an, dass du eine letzte bleibende Heimat hast. Ich weiß, dass du dich nach dieser Gewissheit sehnst. Und darum sage ich ja zu dem, der gesagt hat, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Jesus. Und darum bitte, was wird mit dir, wenn der Herr über Leben und Tod dich abruft? Unsere Väter haben gesagt, heute lebst du, heute bekehre dich, ist morgen ist, kann es ändern sich. Heute bist du noch rot, morgen vielleicht schon tot. Und darum bitte, lassen Sie sich rufen, nicht, dass es über diese Evangelisation heißen muss, versäumte Gelegenheit. Und darum, meine verehrten Freunde, damit will ich jetzt schließen. Nein, das muss ich Ihnen doch noch sagen. Es war in Herzbruck da, unsere Station da vorher. Da war sie noch, da war er, ein Pfarrer, lieber Bruder Soldan, ein lieber Pfarrer. Der war abends vorher noch da gewesen, wir hatten noch miteinander gesprochen, war auch in Brasilien gewesen, da lange Jahre. Haben wir noch gesprochen, drüben im Wohnwagen. Andern Abend wollte er wiederkommen, da in unser Zelt. Und da wusste ich mir auch immer so, nicht so ein bisschen schlecht, fuhren wir ihn nach Hause, kurz danach tot. Aber er war vorbereitet, ein Eigentum Jesu. Und darum bitte, komm, dein Heiland lässt dich laden. Komm und sieh. Meine Frage, und damit will ich schließen. Was willst du tun mit Jesus Christus im Blick auf deine lange, lange Ewigkeit? Amen.
Gesagt, ist schon alles gehört, jede Frage gefragt, was nicht klar war geklärt. Waren die Worte zu groß, waren die Ohren zu klein, oder fallen uns bloß keine Worte mehr ein? Irgendwo tickt die Uhr, doch wir hören sie kaum. Steht für uns doch jetzt nur noch die Frage im Raum. Bleibt ein Ja, bleibt ein Nein, oder bleibt ein Vielleicht? Einmal sehen, ein noch nicht, weil dir vieles neu ist und die Zeit dir für ein Ja nicht reicht. War die Rede vom Geld, von der Freiheit, vom Tod? Ging's nicht dann um die Welt und am Ende um Gott? Ob's ihn gibt und wenn ja, wie man ihn finden kann? Und dann waren wir da, wo mein Glaube begann. da wo Jesus im Tod meine Zweifel ertrug und am Kreuz mir zu Gott eine Brücke erst schlug. Bleibt ein Ja, bleibt ein Nein oder bleibt ein Vielleicht. Einmal sehen, ein noch nicht, weil dir vieles neu ist und die Zeit dir für ein Ja nicht reicht. Fingst du gern mit ihm an, fehlt ein Schritt oder zwei, wenn du willst und ich kann, möcht ich helfen dabei. Möchte schieben und ziehen und mich um dich bemühen, deine Zweifel, dein Nein, wie ein Wind dir zerstreuen. Fehlt dir Fährmann und Boot, möcht ich's gern für dich sein, doch stehst du dann vor Gott, hilft nur er dir allein. Bleibt ein Ja, bleibt ein Nein, oder bleibt ein Vielleicht. Einmal sehen, ein noch nicht, weil dir vieles neu ist und die Zeit dir für ein Ja nicht reicht.